Moin. Hallo. Huhu, genau. Huhu, hey, let's go. Lass die Begrüßung, fallen uns noch ein. Wir sind in Kapitel 6, aber wir sind da fast am Ende. Wir reden immer noch über Konkurrenzrechnung. Wir haben letztes Mal einiges zur Eulerschen Vielfunktion gemacht. Und ich hole sie mal ab bei Lemma 6.8. Da haben wir nämlich gezeigt, dass wenn wir zwei natürliche Zahlen haben, A und B, die teilerfremd sind, dass man dann die Anwendung der Phi-Funktion mit der Multiplikation vertauschen kann. Das heißt, Phi von A mal B ist dasselbe wie Phi von A mal Phi von B. Haben wir gezeigt. Und die Folgerung daraus, 6.9, die haben wir letztes Mal sogar schon besprochen. Da stand das schon an der Tafel. Wenn ich jetzt eine natürliche Zahl n habe und wenn ich eine Primfaktorzerlegung dafür hinschreibe, und zwar so, dass ich n schreibe als Produkt von Primzahlpotenzen und die Primzahlen, die unten stehen, sind paarweise verschieden, sodass sie da dann wirklich eine Aufteilung haben, wo die Primzahlpotenzen, die da stehen, paarweise teilerfremd sind. Dann haben wir eine Formel, wie man Phi von n jetzt ausrechnen kann. Da haben wir nämlich dann das Produkt, wo wir über die Indizes laufen für die verschiedenen Primzahlen. Und dann nehmen wir für jede Primzahl immer die Primzahlpotenz von vorher mit dem Exponenten um einen reduziert, mal die Primzahl minus 1. Und dann bilden wir das Produkt über all diese Leute, weil wir ja in der Primfaktorzerlegung alle Primzahlen irgendwie erwischen müssen. Das ist das, was hier rauskommt. Und letztes Mal haben wir schon begründet, warum die Formel für die Primzahlpotenzen so ist, wie sie ist. Das ist also der Teil, der hinter dem Produktzeichen steht. Und dass wir das Produkt bilden können über diese Ausdrücke, liegt an Lemma 6.8. Wir können nämlich die Phi-Funktion da so reinziehen. Und es gibt gleich ein Beispiel, an dem wir uns einmal praktisch angucken, wie das geht. Ja.
Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, aber wir sehen das Skript nicht.
Das ist mir nicht bewusst. Oh, aber das ist in letzter Zeit immer so. Das war früher anders. Da war die Einstellung am Anfang immer richtig. Und jetzt muss ich immer einmal vorher das manuell machen. Augenblick. Ja, da habe ich jetzt gerade gar nicht aufgepasst. Danke, dass Sie das gesagt haben. Tada! Ja, also Faustregel, wenn ich so agiere, als sei es mir nicht bewusst, dann ist es mir meistens auch nicht bewusst. Also immer gleich reinquatschen und mir das sagen, danke. Wie lange die anderen da wohl gesessen hätten? Und oder haben sie ausgeknobelt, wer weiß. Also vielen Dank. Dann haben wir jetzt aber Folgerung 6.9 da stehen und haben sie dann auch da sichtbar, wenn wir ein Beispiel dazu machen. Wie würden Sie jetzt also aufgrund der Resultate rangehen an Phi von 45? Was machen wir? Moment, jetzt muss ich auch wieder mitdenken mit der Tafel. Das ist die rechte von Ihnen aus. Also, wie funktioniert es? Was machen Sie mit der 45, wenn Sie die Phi-Funktion auswerten wollen? Was sagt Ihnen die Folgerung, was Sie erstmal tun sollen? Ja. Genau, also schreibe ich Phi von einer Primfaktorzerlegung hin. Wie könnte die aussehen?
5 mal 3 Quadrat.
5 mal 3 Quadrat, genau. Ich sortiere Primzahlen immer gerne der Größe nach, deswegen würde ich 3 Quadrat mal 5 schreiben. Aber ja, ist die gleiche Zerlegung. Und jetzt wende ich an, was da steht. Als Zwischenschritt, damit Sie sehen, wo 6, 8 eingeht, schreibe ich hin, wie wir das aufteilen, nämlich Phi von 3 Quadrat mal Phi von 5. Denn 3 Quadrat und 5 sind ja teilerfremd. Und wenn ich jetzt für diese einzelnen Primzahlpotenzen die Phi-Funktion anwende, kommt genau das Ergebnis raus, was wir da in der Folgerung sehen. Hier, das ist eine Primzahlpotenz, da muss ich den Exponenten um einen senken und multiplizieren mit der Primzahl minus 1. Also habe ich 3 minus 1 mal 3 minus 1. Das ist der Wert von, also Phi von 3 Quadrat. Phi von 5, wie war das nochmal? Was ist Phi von der Primzahl?
Ja. 4, also 1
kleiner. Genau, Primzahl minus 1, also nur 4. Und das ist das, was rauskommt. Also insgesamt 2 mal 3 mal 4 und das sieht bei mir aus wie 24. Und so machen wir es. Mehr Beispiele gerne. Ich werde mehrmals in dieser Vorlesung das sagen und am Ende auch nochmal einsammeln, wo Sie überall noch mehr Beispiele haben wollen. Dann kann ich nämlich noch beliebig viele Podcast-Folgen machen. Die letzten waren ja auch dann wieder ein bisschen organisierter als die eine Chaos-Folge. Ich hoffe, die waren dann hilfreicher. So, das war 6.9. Und dann sind wir auch schon fast am Ende von Kapitel 6. Jetzt kommt nämlich noch Fermat-Euler, den hatte ich schon angekündigt. Wir hatten ja den kleinen Satz von Fermat. Im kleinen Satz von Fermat stand als Aussage für den Fall, dass wir eine ganze Zahl A haben und eine Primzahl, die zu A teilerfremd ist, dass Band A hoch P minus 1, wenn P die Primzahl ist, kongruent zu 1 ist modulo P. Und wir haben auch gesehen, dass das nicht mehr richtig ist im Allgemeinen, wenn man da keine Primzahl stehen hat. Und jetzt verallgemeinern wir das. Jetzt sehen wir also, was dann stimmt. Und wir sehen schon, anstatt Primzahl minus 1 steht da jetzt Wert der Eulerschen Phi-Funktion von der Zahl modulo der wir rechnen. Ich sehe noch so ein paar skeptische Gesichter. Ich überlege, warum. Können Sie meine Schrift nicht lesen oder ist irgendwas inhaltlich unklar? Ja.
Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, warum wir jetzt bei Pi von 3 Quadrat das dann zu 3 minus 1 mal 3 hoch 1 gewandelt haben und das dann aber zu 4.
Weil das die Vorschrift ist, also das hier, das ist die Vorschrift, wie man Pi von der Primzahlpotenz ausrechnet. Da haben wir letzte Vorlesung drüber geredet und wenn man sich diese Folgerung anguckt, die jetzt nicht mehr zu sehen ist, dann steht da ja auch für die einzelnen Primzahlpotenzen in diesem Produkt dahinter, was da jeweils rauskommt. Und das ist genau das. Das ist immer die gleiche Formel. Primzahl minus 1 mal die Potenz mit dem Exponenten um 1. Ja, und wie man darauf kommt, haben wir letzte Vorlesung gesprochen. Aber das war halt nicht bei dieser Folgerung, sondern an einer anderen Stelle, weil ich motivieren wollte, was wir machen. Und deswegen ist es dann vielleicht zwischendurch nicht so hängen geblieben. Das kann sein. Ich mache beliebig viel mehr dazu, wenn Sie das möchten, in einer Podcast-Folge. Ich sammle am Ende ein, was Sie für Wünsche haben. Ja.
Und wenn man höhere Exponente, also 2, kann man das einfach kurz nicht so lang machen, bis man
macht. Ja, genau. Könnt ihr auch mit 3 hoch 25 machen, dann ist es halt 2 mal 3 hoch 24. Genau. Jetzt aber, Fermat Euler. Da steht der Satz. Wir haben jetzt n, eine natürliche Zahl, wir haben a, das ist eine ganze Zahl, die ist teilerfremd zu n und dann ist a hoch phi von n kongruent zu 1 modulo n. Das ist also eine schöne Verallgemeinerung von Fermats kleinem Satz und der Beweis läuft ungefähr genauso wie der Beweis vom kleinen Satz von Fermat, das habe ich damals schon erzählt. Insofern kann ich mich jetzt darüber bewegen an die linke Tafel und wir können das einfach machen und die Ideen haben wir alle schon gesehen. In der Menge 1 bis n, die Teilerfremd zu n. K ist also jetzt von hier als n von n. Und dann weiß ich, dass es in der Menge 1 bis n insgesamt k Zahlen gibt, die zu n Teilerfremd sind. Und das sind dann Vertreter für die Teilerfremden Reste beim Teilen durch n. Das heißt, die kann ich jetzt durchnummerieren. Ich weiß ja nicht, was für Zahlen das sind. Ich weiß, 1 ist dabei, aber ansonsten habe ich keine Ahnung. Und deswegen nummeriere ich die einfach durch und ich weiß, die Anzahl ist k. Also schreibe ich das so: Tfn sei Menge k1 bis k. Dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall diese teilerfremden Leute habe. Jetzt kommt das Argument, das wir schon kennen: Diese Leute sind teilerfremd zu n. A ist nach Voraussetzung auch teilerfremd zu n. Wenn ich also jetzt Produkte bilde, a mal a1, a mal a2 und so weiter bis a mal ak, dann kommen dann der Zahlen raus, die zu n teilerfremd sind, mit Lemma 325 Teil 1 zu 0. Modulo n, das ist kongruent zu einer Zahl aus der Menge 1 bis n, zu genau einer, und zwar zu einer, die teilerfremd ist zu n, zu genau einer. Das heißt, wir sind kongruent zu genau einer dieser Zahlen a1 bis ak. Und das schreibe ich jetzt einmal hin. Das ist dann nur genau 1 gibt, gibt eine Kürzungsregel, eine Nullan-Kürzungsregel, also Lemma 6,5. Das ist eigentlich wichtig daran, dass man ja beim Teilen durch n irgendeinen Rest haben muss. Und der muss in der Menge 1 bis n liegen, wenn wir diese Reste nehmen. Na, und die Idee beim kleinen Satz von Fermat war dann doch, dass man einmal diese Leute in dieser Menge auch multipliziert, dann kommt irgendwas raus und das ist dann kongruent zum Produkt von diesen Leuten. Ja.
Woher kommt jetzt dieses A?
Aus der Voraussetzung. A ist diese ganze Zahl, die teile dann zu n. Soll ich das nochmal zuschreiben?
Nee, das habe ich auch nicht.
Genau, die heißen wieder A. Diesen kleinen Satz von Fermat auch A. Bin ich ziemlich sicher. Da hatten wir A und P. Und jetzt haben wir A und N. Und die Menge 1 bis P minus 1 wird jetzt übernommen von dieser Menge A1 bis A. Dann schreibe ich jetzt das mit den Produkten, was ich gesagt habe. Und dann sind wir auch schon fertig, weil die Idee ja genau dasselbe ist wie im kleinen Satz von Fermat. Jetzt ist also das Produkt. Wenn ich hier über die linke Seite gehe und da alle außen multipliziere, A mal I. Was das gleiche ist, nee, nicht gleich, aber was kongruent ist zum Produkt j gleich 1 bis k aj. Ich nehme diese ganzen Kongruenzen, gehe hier alle i's durch, hier alle j's und was rauskommt als Produkt muss dann kongruent sein Modul n. Und wenn wir auf die linke Seite schauen, dann sehen wir, dass hier immer a vorkommt und das können wir dann aus dem Produkt rausziehen. Und wir müssen das für jeden Faktor einmal rausziehen. Insgesamt sind das A-Faktoren. Also steht da A aus K. Das heißt, das ist A aus K mal das Produkt über die AI. Insgesamt haben wir das Produkt über die AI hier einmal. Hier nochmal, der Index heißt J, aber es ist das gleiche Produkt. Der einzige Unterschied ist, dass wir hier noch den Faktor A aus K mit dabei haben. Und jetzt möchte ich gerne kürzen. Denn dann sind wir fertig. Warum ist es in Ordnung zu kürzen und die Kongruenz geht nicht kaputt? Naja, weil dieses Produkt aus lauter Faktoren besteht, die alle zu n-Teiler drin sind und deswegen ist das Produkt auch zu n-Teiler. Und wir kürzen mit dem Produkt über die KI, siehe Lemma 6,5. Entsteht die Aussage, also unsere Kongruenz A auf K, Kongruent 1 N. Jetzt müssen wir uns noch erinnern, dass dieses K von N war und dann steht unser Satz da. Und wir haben die ganze Idee schon gesehen. Dann können wir uns jetzt Beispiele angucken. Und natürlich mache ich gerne noch viel mehr Beispiele, wenn Sie noch mehr sehen wollen. Insbesondere kann ich zum Thema Phi-Funktion noch mehr Beispiele machen, wenn Sie das möchten. Erstmal gucke ich, ob es Fragen gibt. Ich sehe Diskussion. Ja?
Also wir haben ja jetzt eigentlich das Produkt gekürzt.
Genau. Und da, wo das Produkt steht und sonst nichts, habe ich quasi künstlich mit einer 1 multipliziert.
Aber warum?
Dass die AIs und die AJs, dass das die gleiche Menge ist, das steckt damit drin. Wir haben nur den Index verändert, den wir zur Bezeichnung verwenden. Aber ansonsten kürzen wir dieses Produkt weg und die Kongruenz bleibt bestehen, weil wir immer kürzen dürfen, wenn wir mit etwas kürzen, was teilerfremd zu dem ist, modulo dem wir rechnen. Und das Produkt ist teilerfremd zu n. Das heißt, ich stelle mir rechts eine 1 vor, dann steht da a hoch k mal Produkt gleich Produkt mal 1. Das Produkt kürze ich weg und dann bleibt a hoch k gleich Kongruenz zu 1 übrig. Die Produkte sind gleich und sie sind teilerfremd zu n und deswegen kann ich da so wegkürzen. Genau, das ist also diese Kürzungsregel, a mal b kongruent, a mal c und das a, ganz schlecht, b mal a ist kongruent zu, nee, auch nicht gut, b mal c ist kongruent zu d mal c, oh, so, und c kürze ich weg, c ist das Produkt. Oh. Ja, ja?
Warum haben wir jetzt, als wir das Produkt dort umgeformt haben,
Wo haben wir was umgewandelt? Ich habe nichts umgewandelt.
Ne, wir haben noch das A hoch K davor gezogen.
Genau.
Bei dem Produkt steht dann.
Oh, ja, das liegt daran, dass ich schusslich bin. Das liegt da.
Okay. Wir gehen die ganze Zeit von 1 bis K. Bis sie nachgefragt haben. Da muss ein K sein. Das muss jetzt im gleichen Ordnung sein. Ja, nochmal. Genau. Ja, sehen Sie? L ist das, mit dem wir rechnen. Das ist nicht das, bis zu dem wir bezeichnet haben.
Ja, gut, dass Sie nachgefragt haben. Zeig nochmal die Tafel für die Leute am Video. Das war links. Damit Sie das jetzt nochmal richtig sehen. K, N, das sind doch bürgerliche Kategorien. Dann gucken wir uns jetzt Beispiel 6.11 an. Noch mehr Fragen sehe ich jedenfalls nicht. Okay. In Beispiel 6.11 geht es um Gleichungen und Teilbarkeitsregeln und Gedöns. Und wenn Sie noch mehr Sachen aus dieser Kategorie sehen wollen, dann mache ich, wie gesagt, gerne eine Podcast-Folge, wo ich noch mehr Beispiele erzähle. In Beispiel A geht es darum, ob eine Gleichung lösbar ist. Und wir werden das später noch ausführlich stärker theoretisch besprechen. Aber jetzt machen wir das zu Fuß mit einer ganz einfachen kleinen Bewegung. Beispiel 6.11. Und die geht so. Muss man drauf kommen, ne? Aber so. Wozu kann denn so eine Zahl kongruent sein, Modulo 4? Was sind die Möglichkeiten, also die möglichen Reste? X ist jetzt meine ganze Zahl und ich möchte jetzt gucken, wozu kann die kongruent sein, Modulo 4? Los geht's. Ja. 1 zum Beispiel. 1 geht, was geht noch? Ja.
2.
2 geht, was geht noch?
3
geht. Was gibt noch? 1, 2, 3, 27. Gibt es noch mehr Möglichkeiten? Welche Reste?
0.
0, genau. Was noch? War es das? Ja, da nicken jetzt einige ganz verhalten und manche etwas deutlicher. Genau, das sind die möglichen Reste. Man muss nicht die nehmen. Man kann auch minus 1, 0, 1, 2 oder irgendwas nehmen. Jetzt gucken wir uns Quadrate an. Wozu ist x2 kongruent Modulo 4? Wenn x kongruent zu 0 ist, wozu ist dann x2 kongruent?
Ich habe erst eine Frage. Wir haben jetzt dieses x Modulo 4, ist dieses Modulo 4 hochgestellt? Und wenn ja, warum?
Das ist so eine Art Kommentar. Das ist sinnvoller, wenn es irgendwo steht. Ich wollte, dass es irgendwo steht, weil ich ja nicht sage x gleich, sondern x ist kongruent zu. Vielleicht ist das besser. Diese Tabellen sind immer so ein bisschen unordentlich, aber das soll ja jetzt auch nur eine Gedanken. Also normalerweise würde ich das alles im Kopf machen, aber ich dachte, wenn Sie es zum ersten Mal sehen, ist es vielleicht sinnvoll, wenn irgendwas an der Tafel steht. So, wir tasten uns also mal. Wenn x kongruent zu 0 ist mod 4, wozu ist dann x Quadrat kongruent? In anderen Worten, wenn 4 ein Teiler von x ist, was ist dann mit x Quadrat? Ja. Genau. So, Rest 1. Und verwenden Sie auch gerne die Rechenregeln, die wir haben. Sie müssen nicht alles zu Fuß machen. Wenn x kongruent zu 1 ist, dann können Sie ja gucken, wozu ist x2 kongruent, indem Sie einfach auf beiden Seiten multiplizieren. Ja?
Auch 1.
Was ist mit 2? Wenn x kongruent zu 2 ist, mod 4. 0? Was wollten Sie sagen?
Ich auch 0.
Auch 0? Ja, dann haben Sie beide recht. Und was ist mit der 3? Wenn x kongruent zu 3 ist, mod 4, was ist dann mit x Quadrat? Ja?
Zu 1.
1, genau. 9 minus 1 ist 8, ist durch 4 teilbar. Sehr schön. Jetzt können wir also gucken, was mit der Summe von 2 Quadraten ist. Für y haben wir die gleichen Möglichkeiten und jetzt müssen Sie einfach nur die Möglichkeiten für 2 Quadrate aufaddieren. Was für Möglichkeiten gibt es da als Wert? Ne? Die können jetzt ja beide kongruent zu 0 sein oder beide zu 1 oder einer so und einer so. Was sind also die Möglichkeiten? Wer möchte das einmal für mich zusammenfassen? Ja?
Vielleicht
0, 1
oder
2. 0, 1 oder 2. Genau, und zwar indem man hier oben guckt. Hier habe ich nur zwei Möglichkeiten, zwei Zahlen. Das heißt, an beiden Stellen kann ich jetzt diese beiden Zahlen einsetzen und dann kombiniere ich dann die Arbeit. Aha, zurück zu unserer Gleichung. X² plus Y² soll 83 sein. Welchen Rest lässt 83 beim Teilen durch 4?
3.
Das ist damit nicht kompatibel. Und deswegen können wir ohne weiteres Rechnen einfach feststellen, dass diese Gleichung nicht ganzzahlig lösbar ist. Fertig. Und das können Sie jetzt für alle Zahlen machen. Sie können immer einmal so gucken, das ist ein erster guter Check. Klappt das überhaupt per Kongruenz Modulo 4? Wenn das dann aufgeht, dann kann man weiter überlegen. Ja.
Wie sind wir jetzt nochmal drauf gekommen, dass das Kongruenz 0, 1 oder 2 ist bei x2
plus y2? Für x2 gibt es diese Möglichkeiten, also 0 oder 1, mehr nicht. Für y2 auch. Jetzt haben Sie 2, das heißt, Sie können 2 Nullen, 2 Einsen oder einmal 0 und einmal 1 finden. Ja?
Warum?
Weil ich fand, dass es eine gute Idee ist.
Also ist die 4 der Geheimtrick für immer oder jetzt für
nee. Man hätte ja auch gerade ungerade machen können, das hätte hier aber nicht viel genützt. Denn die Summe von zwei Quadraten kann ungerade sein und die Zahl, die rauskommt, ist ungerade. Das heißt, das hilft nicht weiter. Modulo 4 haben wir mehr Informationen und sehen, aha, bei manchen anderen Gleichungen ist es dann vielleicht Modulo 5 zu gucken oder noch einen ganz anderen Trick zu verwenden. Wir reden ja noch weiter über Gleichungen, Sie werden noch mehr Tricks lernen. Aber es sind nicht nur Tricks, sondern dahinter steckt Theorie. Das ist mir wichtig. Also es ist nicht so, es ist kein Zaubertrick, so, sondern wir überlegen uns immer, warum das funktioniert. Ja.
Ach, also, aber da steht ja dann, ob das ganzzeitig lösbar ist. Wir haben das ja jetzt nur für durch vier Teile.
Nee, haben wir nicht. Wenn es ganze Zahlen gäbe, die das erfüllen würden, dann müssten ja diese ganzen Zahlen beim Teilen durch 4 irgendeinen Rest lassen. Das heißt, man müsste die in der Tabelle irgendwo finden. Aber wir haben jetzt gerade gesehen, dass das nicht möglich ist. Egal welche ganzen Zahlen wir für x und y einsetzen, egal welche, bei der Summe der beiden Quadrate kommt beim Teilen durch 4 immer einer dieser drei Reste raus und niemals 3.
Aber wo steht denn, dass wir jetzt 4
teilen? Das steht da nicht. Ich habe das vorgeschlagen, weil ich wusste, dass es eine gute Idee ist. Manchmal ist es 8 durch 8. Willkommen in der Kongruenzrechnung. Sie waren zuerst.
Wir hätten auch 3, 6 oder sowas nehmen können.
Ja, und dann hätte es vielleicht geholfen und vielleicht nicht. Deswegen üben wir das doch zusammen, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, bei welcher Art von Gleichung welcher Trick vielleicht funktioniert. Ah, ja, da kommt noch mehr von nächste und übernächste Woche. Ja?
Wie können wir uns jetzt sicher sein, dass wenn wir jetzt nicht 4 genommen hätten, sondern zum Beispiel 6 oder so, dass da nicht 3 rausgekommen wäre als Rest?
Der gleiche Rest kann ja rauskommen, aber wenn Sie modulo verschiedener Sachen rechnen, ist das nicht besonders aussagekräftig. Sie müssen ja schon mit, bei beiden Argumenten modulo der gleichen Zahl rechnen. Aber egal modulo was Sie gerechnet hätten, es wäre niemals rausgekommen, dass die Gleichung lösbar ist. Wenn es modulo einer Zahl nicht funktioniert, dann kann die Gleichheit nicht gelten, denn Gleichheit ist stärker als modulo, als Kongruenz. Witzig, dass Sie das so irritieren. Aber ich beantworte weiter alle Fragen, ja.
Ist das Argument quasi so, dass 83 ja quasi 80 plus 3 so
eine Art
Vierteiler ist
in N?
Und weil Rest 3 da eben nicht rauskommt?
Ja, genau das ist es. Genau das ist das Argument.
Und wenn ich das jetzt einmal kurz hinschreiben will, schreibe ich, also es ist nicht lösbar, da 83 Kongruenz mit 3 und
ja, 4 ist. Genau. Okay, angenommen, es gäbe ganze Zahlen x und y, die das erfüllen, dann wäre die Summe 0, 1 oder 2 modulo 4, aber 83 ist Kongruenz zu 3 modulo 4, das ist unterschiedlich, also geht es nicht. Ja, ganz genau. Noch eine Frage.
Also ich verstehe nicht ganz, warum
Kongruenz ist schwächer als Gleichheit.
Ja.
Und manchmal kann man mithilfe der Kongruenz etwas sehen, was man nicht sehen würde, wenn man einfach so drauf lossucht. Klar, wir können jetzt einfach alle Zahlen ausprobieren und gucken, ob das geht. Aber das ist nicht besonders mathematisch.
Also Sie sind mir, also ich habe schon verstanden, dass irgendwie die 1, 0, 1, 2, 3 dieser Restklassen praktisch sind.
Ja.
aber also wie das irgendwie alles zusammenhängt, das ist mir noch nicht so ganz.
Weil sie es zum ersten Mal sehen. Daran liegt das. Es ist einfach nur eine Möglichkeit, diese Gleichung zu untersuchen. Sie dürfen das anders machen. Wir sehen später noch einen Satz, der viel allgemeiner ist und das noch viel besser und genauer erklärt. Aber mit den Mitteln, die wir jetzt zur Verfügung haben, es geht quasi um Beispiele, wo kann Kongruenzrechnung nützlich sein. Hier sehen wir ein Beispiel. Wir gucken uns systematisch eine Gleichung an, indem wir Modulo 4 rechnen und dann sehen, und zwar innerhalb von kurzer Zeit, ich meine, die Fragerunde dauert länger als das Argument, wir können in kurzer Zeit sehen, dass die Gleichung nicht ganzzahlig lösbar ist, ohne auszuprobieren.
Und die 0, 1 und 2 kommen praktisch daher, dass wir jeweils 0 und 1 für x Quadrat, ja, und für y Quadrat haben. Dann
ja
gibt es entweder 0 und 0 oder 0 und 1 oder 1 und 1.
Jetzt bin ich gespannt, was beim nächsten Beispiel passiert. Denn es geht wieder darum, einen Trick mit Kongruenzrechnung anzuwenden. So läuft das jetzt gerade. Das ist dieser Teil der Vorlesung. Und mir ist klar, dass das manchen Menschen mehr Spaß macht als anderen, dass manchen das mehr liegt als anderen. Für manche ist das so, ja klar, klar, klar. Und andere gucken mich an, als würde ich Japanisch sprechen. Teil B. Wieder probiere ich nicht einfach aus mit ganzen Zahlen, ob ich eine Lösung finde. Könnte ich machen. Manche sind sehr gut darin, Lösungen für Gleichungen zu sehen. Wenn sie so sind, dann gucken sie drauf und vielleicht sehen sie irgendwas. Stattdessen möchte ich wieder gucken, was nützt es mir, wenn ich mit Kongruenz arbeite. Wenn ich ganze Zahlen finden kann, x und y, die das erfüllen, dann bringe ich das minus 11y auf die andere Seite, das heißt, ich rechne plus 11y auf beiden Seiten, dann steht da auf der rechten Seite 11 mal y, also etwas, was durch 11 teilbar ist. Das heißt, 2x² plus 9 ist dann durch 11 teilbar. Das kann ich als Kongruenz dann schreiben. Dann gilt 2x² Kongruenz minus 9 Zuerst bringe ich da was auf die andere Seite, dann sehe ich, das ist durch 11 teilbar und dann sehe ich 2x² ist Kongruenz zu ja, minus 9 Modulo 11. Ja.
Warum konnten wir jetzt das größere
umrechnen? 2x² plus 9 gleich 11. Jetzt ist das y weg, aber es steckt noch in der Information der Teilbarkeit. Das hatten wir letzte Woche auch schon. Wenn ich die Information Teilbarkeit habe und dann zurückübersetze, was Teilbarkeit heißt, durch 11 teilbar zu sein, heißt doch, es gibt eine Zahl, sodass 11 mal das, das ist. Und das ist das, was wir heute machen. Kongruenz gibt mir eine Möglichkeit, Teilbarkeit anders auszudrücken. Und das explizite Ding, dieser explizite Kofaktor hier geht quasi weg. War alles letzte Woche auch schon. Es ist völlig okay, wenn es ein bisschen dauert, bis sie das verdauen, bis die Argumente ihnen natürlich vorkommen. Das macht nichts, das ist neu. Ja.
Aber warum haben wir dann jetzt dieses Kongruenz von minus 9? Weil eigentlich haben wir ja gesagt, dass 2x² plus 9 durch 11 teilbar ist.
Ja.
Und nicht 2x².
Definition: okay. Das minus das auf der rechten Seite. Okay. Ist der Wert. So. Also habe ich jetzt eine Kongruenz und ich muss mir überlegen, ob ich die irgendwie gelöst kriege. Vorschlag, wir werden erstmal die 2 los. Womit könnte ich diese Kongruenz multiplizieren, damit auf der linken Seite die 2 weggeht? Ich brauche also jetzt 2 mal irgendwas, ist 1 modulo 11. Was könnte dieses irgendwas sein? Was könnte ich benutzen? Das ist keine ganze Zahl, ich brauche eine ganze Zahl. Das heißt, ich muss ja nicht auf 1 kommen, ich muss ja nur auf etwas kommen, was beim Teilen mit 11 immer das 1 ist. Und Und da fällt mir ehrlich gesagt das Formelzahl ein, wenn ich zwei Teile habe. Im Set. Was könnte ich nehmen? Dahin.
Die 6?
Ja, ich multipliziere mit 6. Dann kommt raus. X Quadrat. Das kommt ja erst zu 12. Damit die Kongruenz erhalten bleibt, dann steht da also minus 9 mal 6 und das ist 54. Minus 54. Okay. Jetzt kann ich die minus 54 modulo 11 noch umformen. Was für eine schönere Zahl könnte ich da nehmen? Ist irgendwas in der Nähe durch 11 teilbar? Ja.
1.
Genau, denn minus 55 ist durch 11 teilbar. Und jetzt haben wir auf einmal was ganz Einfaches da stehen. X² kommt mal 1 mod 11. Natürlich ist das lösbar. 1 und minus 1 erfüllen das. Und dann kann ich rückwärts einsetzen und zum Y finden, also ist die gleiche lösbar. Und wenn Sie wissen wollen, wie man dieses Rückwärtseinsetzen am Ende macht und wie man das ordentlich aufschreibt, sagen Sie es mir am Ende, dann mache ich eine Podcast-Folge, wo ich genau das erkläre. Und die Themen kommen wieder. Dieses Gleichungsthema wird uns jetzt weiter begleiten und wir werden ganz viele Tricks und Kniffe besprechen. Und ich bin anscheinend die Einzige, die sich freut. Okay. Ja?
Wenn Sie jetzt so eine Frage der Punkte stellen würden, und kann man das durch hinsehen, sehen hätte das für x Seite 1 und für y
dann freue ich mich.
Würden Sie dann aber nicht verlangen, dass man das nochmal so...
Nee. Nee, dann würde ich Ihnen eine andere Gleichung geben, die nicht lösbar ist. Und ich würde aber für Bonuspunkte vermerken, dass Sie das durch den Gucken gesehen haben. Ja klar, also die imaginären Punkte, die kriegen Sie quasi und dann gibt es, damit ich sehe, ob Sie die Theorie anwenden können, noch irgendwas anderes. Vielleicht eine Gleichung von dem Typ, vielleicht eine andere. Wir haben am Ende mehrere Typen von Gleichungen, mindestens 3 und ich arbeite gerade an einer extra Aufgabenserie für Sie, damit Sie das üben können. Und all diese Typen von Gleichungen kann man bearbeiten, indem man mit Kongruenzrechnung oder sowas ähnlichem argumentiert. Ich will einfach nur sehen, ob Sie eine Idee haben in der Prüfung. Jetzt reden wir über Teilbarkeitsregeln und jetzt sind wir endlich total nah am Schulstoff. Oh, ja. Ach so, haben Sie gerade Ihre eigene Frage beantwortet? Ist es okay? Bestimmt habe ich vergessen, dahin umzuschalten. Ich schalte nochmal vorsichtshalber dahin, für den Fall, dass ich jetzt die ganze Zeit weder im Bild war, noch die Tafel im Bild war. Gut, aber jetzt ist die Tafel wieder im Bild. Und ja, knobeln Sie gerne noch ein bisschen weiter an. Ich frage am Ende und wenn Sie wollen, dann gebe ich Ihnen noch mehr Beispiele in der Art und erkläre das noch ein bisschen ausführlicher und mache vor allem diesen letzten Schritt. Denn in der Prüfung haben wir nicht so viel Zeit, aber natürlich will man am Ende wissen, was für Möglichkeiten gibt es für x und y und nicht nur für x. Ich freue mich einfach weiter. C, Teilbarkeitsregeln. Reden wir zuerst über die Teilbarkeitsregel aus der Schule. Irgendwie kennen die nicht mehr alle Leute. Als ich zur Schule gegangen bin, da war klar, dass man die kennt. Wer erzählt mir, wie die Teilbarkeitsregel beim Teilen durch 3 funktioniert? Nur wie sie funktioniert, nicht warum. Wer erklärt mir, wie sie funktioniert? Ja.
Ist die Quere immer eine Zahl durch 3 teilbar? Ist die Zahl selbst auch durch 3 teilbar?
Genau, genau das. Das ist die Regel, die hoffentlich alle aus der Schule kennen. Wer kennt die aus der Schule? Okay, das sind immerhin viele, die sich melden und nicht alle. Aber dann lernen sie jetzt was Neues, das ist toll. Und dann können sie das später ihren SchülerInnen beibringen, falls sie Lehrer oder Lehrerin werden. Um zu beweisen, dass diese Teilbarkeitsregel für 3 funktioniert, stellen wir uns eine Zahl vor, wie sie hingeschrieben aussieht mit ihren Ziffern und dann schreiben wir das in der Dezimaldarstellung hin. Das heißt, wir haben so und so viele Einer, so und so viele Zehner, so und so viele Hunderter gegebenenfalls und so weiter. Und diese Ziffern habe ich hier mit A0 bis AK bezeichnet. Jetzt kommt Kongruenzrechnung. Die Einer sind kongruent zu sich selber modulo 3, 10 ist kongruent zu 1 modulo 3 und deswegen ist die Ziffer, die da bei den Zehnern steht, mal 10 kongruent zu sich selber modulo 3. Denn dieses mal 10 geht beim Rechnen modulo 3 quasi verloren, aus der 10 wird eine 1. Und so kann ich das für alle Zehnerpotenzen machen. Das heißt, wenn ich die Darstellung von einer Zahl nehme, mit diesen Ziffern und den Zehnerpotenzen, und das so schreibe, dann kann ich an jeder Stelle den Summanden, der da ursprünglich steht, mit der Zehnerpotenz ersetzen durch die Ziffer. Heißt also, was am Ende übrig bleibt, wenn ich Modulo 3 rechne, ist die Summe der Ziffern. Wenn die durch 3 teilbar ist, dann ist das vorherige Ding durch 3 teilbar, denn die Sachen sind ja kongruent Modulo 3. Und so kann man sehen, dass wenn die Quersumme durch 3 teilbar ist, dass dann auch die vorherige Zahl durch 3 teilbar ist. Und das ist ein genau dann wenn. Das sehen wir hier. Ne? Wenn bei der einen Zahl beim Teilen durch 3 kein Rest bleibt, dann auch bei der anderen nicht, also bei der Quersumme. Wenn da Rest 1 bleiben würde, würde bei der Quersumme auch Rest 1 bleiben und Rest 2 genauso. Das heißt, es ist wirklich ein genau dann wenn und das ist die Teilbarkeitsregel durch 3, deswegen funktioniert die. Und 9 kann man genauso machen. Und 11 ist so ähnlich. Und das habe ich auch auf diese für Sie zum Üben-Serie geschrieben, damit Sie, wenn Sie Lust haben, sich das nochmal für 11 selber überlegen können. Das ist aber so ähnlich. Es geht auch wieder darum, wozu 10 kongruent ist. Und da muss man halt die Rechenregeln da drauf werfen, die wir haben. Und dann kann man sowas wie 6 machen, das ist auch interessant. 5 und 10 ist langweilig. 7, oh nein, reden wir über 7. Das waren Teilbarkeitsregeln. Und dann habe ich noch ein letztes Beispiel für den sogenannten chinesischen Restsatz. Da steht es noch so wie im Buch. Also für den Satz von Qin Shu Shao. Den kann man zum Beispiel anwenden, um zu zeigen, dass es ganz viele aufeinanderfolgende Zahlen gibt, die durch Quadratzahlen teilbar sind. Und ich finde das cool, weil das eine Frage ist, die man in der Schule stellen kann. Und dann fangen Leute halt an zu knobeln, aber sie wissen nach 3 Sekunden, was los ist, weil sie die Theorie dazu kennen. Die Frage kommt also daher, dass man guckt, wie viele aufeinanderfolgende Zahlen kann ich finden, die alle durch eine Quadratzahl teilbar sind. Und hier sind Beispiele, einmal für 2 und einmal für 3 aufeinanderfolgende Zahlen, die durch Quadratzahlen teilbar sind. Und dann kommt halt die Frage, ne, wir machen Mathematik, geht das auch für viele, also geht das auch für 100.000 oder so. Und die Antwort ist ja, weil man das nämlich übersetzen kann in eine Kongruenzfrage, die habe ich Ihnen unten hingeschrieben, wir suchen Lösung für die Kongruenz z kongruent zu minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter modulo Quadraten von Primzahlen, wobei wir einfach die Primzahlen so nacheinander durchgehen. Es gibt ja unendlich viele, also finde ich auch 100.000. Und wenn ich verschiedene Primzahlen benutze, rechne ich jetzt also modulo Quadraten von Primzahlen, die alle unterschiedlich sind und deswegen paarweise teilerfremd. Das heißt, ich habe da jetzt 100.000 Kongruenzen stehen. Auf der einen Seite steht immer unser Z, auf der anderen Seite steht minus 1, minus 2 und so weiter, also ganze Zahlen. Und die Zahlen, modulo derer wir rechnen, sind paarweise teilerfremd. Das ist also genau die Situation aus dem Satz von Qin Shu Shao. Und der sagt uns, es gibt eine Lösung. Es gibt also eine ganze Zahl, die ich da bei all diesen 100.000 Kongruenzen gleichzeitig einsetzen kann und die alles erfüllt. Und eine solche Zahl hat dann die Eigenschaft, dass wenn ich jetzt da anfange, und plus 1, plus 2, plus 3 und so weiter rechne, dass ich dann durch diese ganzen Quadrate von Primzahlen teilbar bin, gleichzeitig. Also beziehungsweise die aufeinanderfolgenden immer durch diese Quadratzahlen teilbar sind. So kann man das machen. Das heißt, es ist nochmal eine völlig andere Frage, die man mit Kongruenzrechnung beantworten kann. Und dieses Beispiel soll einfach nur zeigen, hey, es gehen coole Sachen mit Kongruenzrechnung. Dafür ist es da. Ich habe Hände gesehen. Irgendwo war eine Meldung. Hat die sich schon erledigt? Ja?
Gibt es einen bestimmten Grund, warum wir genau Primzahlen betrachten? Oder?
Das macht es ein bisschen einfacher. Wenn ich Primzahlen hinschreibe und die unterschiedlich sind, dann weiß ich, dass diese Quadrate paarweise teilerfremd sind. Wenn ich andere Zahlen gewählt hätte, hätte ich die Teilerfremdheit noch irgendwie begründen müssen. So, aber ich, ja, so, das ist irgendwie das Einfachste an der Stelle. Kann man anders machen.
Das Kriterium, was wir haben, suchen, ist, dass es irgendwie in der Sozialzahl 50 den Faktor 50 Quadrat
ist. Genau. Okay. Also bei 8 ist es die 4, die drin steckt, die Quadratzahl. Ja. Bei 9 ist es die 9 selber. Bei 48 ist es auch wieder die 4. Bei 49 ist es die 7, also 7 Quadrat. Und bei 50 ist es die 25. Genau. Und Sie sehen schon, das ist nicht wirklich konstruktiv in dem Sinne, dass wir jetzt wissen, es gibt diese 100.000 aufeinanderfolgenden Zahlen, aber um die zu finden, müsste man jetzt ja wirklich dieses System von 100.000 Kongruenzen lösen. Und ich werde Ihnen eine Übungsaufgabe geben, wo Sie 3 Kongruenzen lösen sollen, dann werden Sie sehen, das ist schon so ein bisschen Arbeit und ich habe ja auch eine Aufgabe für Sie gelöst in einer Podcast-Folge, wo ich das auch mache, das waren auch drei. Das geht, wenn man ein bisschen Übung hat, kriegt man das hin, aber man kann sich dann vorstellen, wie viel Arbeit 100.000 machen. Das ist also ganz klar ein Fall von, es existiert und das reicht. Mir ist egal, wie es aussieht. Das war Kapitel 6. Möchten Sie mir jetzt schon Stichworte geben, wozu Sie auf jeden Fall noch mehr sehen möchten und wozu ich noch Podcast-Folgen machen soll? Noch mehr Eulersche Phi-Funktion, noch mehr Gleichungen, was möchten Sie gerne sehen? Alles? Achso, wie letztes Mal? Gucken wir mal, ob wir es ein bisschen einengen können, ja.
Ich finde es ganz cool, wenn wir noch mal so ein bisschen allgemein mit Kongruenzrechnung machen können.
Achso, okay.
Das ist gerade irgendwie sehr verwirrend.
Ja. Ich kann ja mal gucken, ob ich an einzelnen Beispielen die einzelnen Schritte noch mal sehr genau erklären kann und was da immer benutzt wird. Das kann ich machen. Allgemein Kongruenz, ja, da fällt mir bestimmt was ein, ja.
So ähnlich zu den ganzen Beweis, die wir jetzt hatten, der immer wieder dann so clever multipliziert mit den Kongruenzen und so weiter, halt, wie man, was es da für Tricks gibt, was man da macht.
Tricks, okay. Ja, Gleichungen sind gut für Tricks. Ich kann ja mal gucken, ob ich noch andere finde, ja. Wie das alles zusammenhängt. Okay, Kongruenz plus Teilen mit Rest.
Am besten mit einem Beispiel.
Ja, klar. Ja, immer. Ganz viele Beispiele. Das habe ich jetzt gehört. Ganz viele Beispiele. Mache ich, na klar. Ja.
Die Eulersche Funktion.
Die Eulersche Funktion auch nochmal.
Ja,
auch mit ganz vielen Beispielen. Wird gemacht. Und es gibt auch mindestens eine Übungsaufgabe, wo das auch nochmal vorkommt. Das heißt, Sie kriegen da noch Material zum selber nachdenken und überlegen und diskutieren und Podcast-Folgen zu machen. Ja, dann sind wir bereit für Kapitel 7, oder? Los geht's. Kapitel 7, das quadratische Reziprozitätsgesetz. Versuchen Sie das mehrmals schnell nacheinander zu sagen und ich schlage vor, es nüchtern zu üben. Ich sage in Zukunft dann immer QR für quadratisches Reziprozitätsgesetz, einfach weil das so kompliziert ist. Und wir beginnen, um einzuführen, was das Thema eigentlich soll, beginnen wir mit quadratischen Resten. Das heißt, wir interessieren uns eigentlich für Lösungen von quadratischen Kongruenzen. Und warum wir es wollen, haben wir hier gesehen. Hier ging es darum, ob irgendeine Gleichung lösbar ist. Und wir haben das Problem zurückgeführt auf eine Kongruenz, wo ein Quadrat steht. Und das passiert im richtigen Leben oft, wenn man solche Gleichungen lösen will, dass man dann Quadrate sieht und dass man dann bei quadratischen Kongruenzen landet. Und deswegen ist eine der Fragen, die wir klären wollen, was für Zahlen sind eigentlich sogenannte quadratische Reste modulo einer vorher festgelegten Zahl n? Und das steht in dieser Definition in Teil a. Eine ganze Zahl a heißt quadratischer Rest modulo n, genau dann, wenn es eine Quadratzahl gibt, die dazu kongruent ist modulo n. Und wir machen gleich Beispiele. Frage?
Bei dem Maßwort, da kommt, ist ja am Ende quasi x² ist Modulo n.
Ja.
Heißt, das x² minus 1 durch n teilbar.
Richtig.
Und deswegen haben wir dann die Schlussfolgerung, dass es 1 sein muss.
Nee, das muss nicht 1 sein, aber 1 ist eine Lösung, minus 1 ist auch eine und es gibt noch viel mehr. Es gibt unendlich viele Lösungen dafür.
Okay.
Und für jede dieser Lösungen kann ich mir dann überlegen, wie ich noch aus dem y komme. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber mache ich nachher ganz toll. Ja, also Vorsicht. Bei Gleichungen können wir häufig die Anzahl der Lösungen wirklich nach oben begrenzen, wenn wir einmal den Zahlbereich eingrenzen. Bei Kongruenzen, da ist es anders. Wenn wir in Z rechnen und haben so eine Kongruenz und finden da eine Lösung, dann finden wir sofort unendlich viele. Dazu kann ich auch gerne noch Beispiele machen. Ja. Aus der minus 54. 55 ist durch 11 teilbar. Vielleicht ist das auch ein Plan. Sie wollten ja nochmal so Grundlagen bei Kongruenzrechnung sehen. Vielleicht ist eine Idee, dass ich in einer Podcast-Folge nochmal ganz doll an Beispielen erkläre, wie man sowas sehen kann. Also wie man sieht, ja, hier ist irgendwas teilbar und deswegen kann ich diesen Rest in Wirklichkeit auch so schreiben. Also diese Umformung. Denn da merke ich einen Riesenunterschied. Manche von Ihnen scheinen das total schnell zu sehen und andere nicht. Und das sind Kopfrechenfähigkeiten, aber auch andere Dinge, die da wahrscheinlich eine Rolle spielen. Und unsere Gehirne sind alle unterschiedlich und deswegen ist es völlig okay, wenn das nicht bei allen gleich schnell funktioniert. Und wahrscheinlich sind auch die Wege, die ihr Gehirn da geht, unterschiedlich. Auch bei denen, die es schnell sehen. Puh. Wir waren bei quadratischen Resten. Ich mache mal direkt so ein Mini-Beispiel. Das ist die rechte Tafel. Und zwar habe ich mir gedacht, wir gucken mal die Zahl 2 an. 2 ist kein quadratischer Rest modulo 3. Egal, was von der Quadratzahl Sie nehmen, die wird beim Teil durch 3 niemals den Rest 2 haben. Kriegen Sie nicht hin. Und das können Sie sich überlegen mit der Tabelle so ähnlich wie da oben. Da haben wir im Prinzip auch schon die Frage nach quadratischen Resten gestellt. Hier sehen wir, wenn wir eine Quadratzahl haben, dann ist die Modulo 4 immer zu 0 oder zu 1 kongruent, aber zum Beispiel nicht zu 2 und auch nicht zu 3. Und für 3 könnten Sie jetzt auch so eine Tabelle machen und könnten Sie gucken und dann würden Sie sehen, 2 kommt als quadratischer Rest nicht vor, sondern quadratische Reste sind 0 und 1. Aber wenn ich jetzt hier die Zahlen verändere, wenn ich statt der 3 eine 7 dahin schreibe, dann wird 2 auf einmal ein quadratischer Rest. Wenn ich das hinschreibe, lade ich Sie ein, zu überlegen, was eine konkrete Umsetzung davon ist. Sehen Sie die Quadratzahl? Kennen Sie eine Quadratzahl, die beim Teilen des liegenden Restes 2 ist? Ich kenne auch. Sie entscheiden auch. Gut. Ja, da hinten?
16.
Ja, komm nehmen. Ich war bei 9, aber 16 ist natürlich genauso cool. Denn 16, was das gleiche ist wie 4 Quadrat, ist 102 mal 7. Und die Frage, die uns jetzt die ganze Zeit beschäftigen wird, ist, wie kann man rausfinden, ob eine Zahl ein quadratischer Rest ist, modulo irgendwas? Denn je nachdem, was die Zahl ist, modulo der wir rechnen, ist es nervig und dauert lange, das rauszufinden. Stellen Sie sich vor, jemand fragt Sie nach quadratischen Resten modulo 2026. Viel Spaß. Also wollen wir da irgendwas entwickeln, ein bisschen Theorie und Rechenregeln, wie wir darauf kommen können, das zu entscheiden. Und ein Hilfsmittel ist das sogenannte Legendre-Symbol. Für die Algebra 2 Leute, Französisch mit L ist dann ab jetzt nicht mehr eindeutig. Das könnte Lagrange oder Legendre sein. In dieser Vorlesung ist es nur Legendre. Und hier ist das Symbol. Wir erfinden quasi eine Abkürzung, also so einen Shortcut, für Informationen über quadratische Reste. Und das sieht folgendermaßen aus. Die Primzahl, mit der wir hier arbeiten, und es muss eine Primzahl sein, es gibt Verallgemeinerungen, das heißt Jacobi-Symbol, aber hier machen wir es nur mit Primzahlen, die muss ungerade sein. Und dann fragen wir, ob eine ganze Zahl ein quadratischer Rest ist, modulo dieser Primzahl p. Und um die Information, ob das so ist oder nicht, irgendwie kompakt zu greifen, erfinden wir dieses Symbol, dieses sogenannte Legendre-Symbol, und das heißt A über P. Das sieht aus wie eine Mischung aus Bruch und Binomialkoeffizient. Ne? So, Legendre-Symbol, A über P. A über P kann nur die folgenden drei Werte annehmen, 0, 1 oder minus 1, und es gibt feste Vorschriften, was wann erfüllt ist. Das heißt, wenn Sie ausgerechnet haben, dieses Symbol hat den Wert 1, dann wissen Sie genau, was das bedeutet. Sie müssen nur in die Definition gucken. Und hier ist die Definition. Der Wert 0 wird angenommen genau dann, wenn die Primzahl ein Teil davon A ist. Wenn also zum Beispiel unten die Primzahl 3 steht und oben die Zahl 12 oder sowas. Dann ist der Wert 0. Der ist für uns meistens nicht so interessant. Interessanter sind 1 und minus 1. Der Wert ist nämlich 1 genau dann, wenn A nicht durch P teilbar ist und wenn A ein quadratischer Rest ist, modulo P. Zum Beispiel wäre hier unten in der Zahl 2 über 7 gleich 1. Denn 7 ist eine ungerade Primzahl, 2 ist eine ganze Zahl, die ist nicht durch 7 teilbar, aber sie ist ein quadratischer Rest, modulo 7. Also hat dieses Legendre-Symbol den Wert 1. Ja?
Da steht ja jetzt was von ungeraden Primzahlen.
Ja.
Gibt es denn überhaupt gerade Primzahlen?
Ja.
Ist zwei Teile.
Wer kann mir eine sagen?
Zwei.
Zwei? Aber das ist die einzige, die da rauswerfen. Ne? Also die Frage ist total berechtigt. Man könnte ja auch sagen, hä, aber geht es doch nur um die zwei? Naja, aber die stört an einigen Stellen. Die wollen wir gar nicht sehen. Außerdem sind viele der Fragen, die wir hier stellen, für die Primzahl 2 langweilig. Und es lohnt sich dafür nicht, diese Theorie zu entwickeln. Dann bleibt noch der Wert minus 1. Und der Wert minus 1 wird angenommen genau dann, wenn a kein quadratischer Rest ist modulo k. Das heißt, wenn wir zurück zu unserem Beispiel gehen, dann haben wir 2 durch 3 ist minus 1. So, das waren kleine Beispiele. Und jetzt fangen wir an, uns mit quadratischen Resten zu befassen. Legendre-Symbole kommen dann später. Wir werden ganz viele Rechenregeln dafür beweisen oder teilweise auch nur sehen und nicht beweisen und benutzen. Und dann machen wir ganz viele Beispiele. Insbesondere kann ich dann später mit Ihnen zusammen Ideen entwickeln, wie wir bei Gleichungen von einer bestimmten Bauart mithilfe des Legendre-Symbols in 0, nichts sehen können, ob diese Gleichungen lösbar sind oder nicht. Da muss man dann Also da kann man diese Idee, die wir vorhin entwickelt haben, ein bisschen abkürzen, rechnet so ein Symbol aus und dann hat man 5 Sekunden später die Antwort. So ungefähr. Hier kommt Lemma 7.1. Das möchte ich kurz motivieren. Ich bleibe mal hier an der Tafel und ich bleibe mal beim Beispiel C gleich 7. Sie sehen hier nämlich so ein besonderes System von Resten beim Teilen durch die Primzahl P, in unserem Fall 7. Der einzige Rest, der nicht repräsentiert ist, ist der Rest 0. Aber die anderen Reste sind alle da und die sind jetzt um die 0 so drum gruppiert, sodass die betragsmäßig möglichst klein sind. Das ist ein wiederkehrendes Thema. Für die Primzahl 7 würde da die Menge stehen minus 3, minus 2, minus 1, 1, 2, 3. Das heißt, Sie sehen hier Reste beim Teilen durch 7 außer 0 und die sind symmetrisch um die 0 angeordnet, sodass sie betragsmäßig möglichst klein sind. Das ist hier die Idee. Und dieses Lemma sagt uns, dass wenn wir in diese Menge von Resten reinschauen, dass dann genau die Hälfte der Leute quadratische Reste sind modulo p und die andere Hälfte der Leute sind keine quadratischen Reste. In anderen Worten, wenn Sie so ein Restesystem hinschreiben und die Null rauswerfen, dann zerfällt diese Menge in 2 Hälften, quadratische Reste und nicht quadratische Reste. Und das zeigen wir jetzt. Das zeigen wir jetzt. Und ich bleibe mal hier. Okay, was ist die Idee? Na, zunächst mal ist ja p eine ungerade Primzahl, das heißt p minus 1 ist gerade. Wenn ich das also durch 2 teile, kommt immer noch eine natürliche Zahl raus. Das heißt, diese Mengen sehen wirklich immer so aus, wie das hier steht. Und jetzt möchte ich dieser Zahl hier, in diesem Fall ist es die 3, einen Namen geben, damit ich nicht die ganze Zeit diese Brüche hätte schreiben muss. Seit a definiert als p minus 1 halbe. Warum das eine natürliche Zahl ist, haben wir gerade besprochen. Und jetzt schreibe ich also diese Menge mit diesen Resten noch einmal übersichtlicher hin. S sei die Menge, die wir da in der Voraussetzung stehen haben, also minus k und so weiter bis 1, Entschuldigung, bis minus 1 und dann 1, 2 und so weiter bis k. Und jetzt definiere ich eine Abbildung von dieser Menge in sich selber, indem ich nämlich die Leute einfach quadriere. Modulo p. Das müssen wir irgendwie ordentlich hinschreiben. Sei phi von s nach s eine Abbildung für alle s aus groß s sei s hoch phi definiert als das, was rauskommt, wenn man s quadriert und dann guckt, wozu sind wir in dieser Menge kongruent. Wie immer kann ich gerne in einer Podcast-Folge mit konkreten Zahlen einmal zeigen, wie diese Abbildung funktioniert, bla bla bla. Aber ich sehe schon eine Frage. Ja.
Bei dieser Menge, die wir da haben, wird dann einfach immer, bis man bei der minus 1 immer ein drauf hat?
Ja, genau.
Okay.
Genau. Deswegen das Beispiel, damit man sich das besser vorstellen kann. So. Nochmal ist die Abbildung, ich quadriere und dann gucke ich, wozu ich kongruent bin in dieser Menge. Dass ich da wieder drin lande, ist klar, denn irgendein Rest muss ja rauskommen und der Rest 0 kann nicht rauskommen, denn sonst hätte das, womit ich angefangen habe, ja schon durch P-Teiler sein müssen. Hier verwende ich das P an Primzahl. Noch mehr als zwei Leute das gleiche Bild haben. Wir sehen also sofort, für alle kleinen S aus groß S ist das Bild von S unter Phi dasselbe wie das Bild von minus S unter Phi. Und minus S liegt auch in der Menge, weil die Menge so symmetrisch aufgebaut ist. Okay, was wissen wir noch? Das Bild besteht ja aus den Leuten, hier in der Menge, die zu einem Quadrat kongruent sind. Das heißt, es sind die quadratischen Reste in der Menge. Und wir sehen, dass das Bild von Phi genau aus den quadratischen Modulo P natürlich in S besteht. Was müssen wir uns also jetzt überlegen, um zu sehen, dass die Hälfte quadratische Reste sind und die andere Hälfte nicht? Ja.
Das weiß ich nicht, aber können Sie ein bisschen größer schreiben?
Ja, kann ich. Blendet das, ich kann das auch noch ein bisschen weiter runter machen.
Das wäre
super. Klar. Tschüss, Sonne, schade. Denn es, wenn die so hell scheint, blendet das echt krass, selbst wenn das nur so ein bisschen ist. Ne? Und ja, ich kann auch ein bisschen größer schreiben, klar. So, überlegen wir nochmal kurz. Wenn ich hier etwas aus dem Bild habe, dann ist es ein quadratischer Rest, das ist ein genauer Wenn. Und ich finde immer zwei Urbilder, mindestens, wegen dieser Eigenschaft hier. Jetzt die Frage, ob wir noch mehr Urbilder finden. Und da möchte ich jetzt einen kleinen Bogen schlagen zu Kapitel 4 über Polynome. Denn was wir uns hier angucken, ist eine Kongruenz. Für jedes Element aus S gucken wir uns an, wie viele Lösungen gibt es für die quadratische Kongruenz, sage ich jetzt mal, x Quadrat kongruent zu dem Element modulo p. Sei also S aus S fest, oder vielleicht etwas anders, nehme ich gleich A. Sei A aus S fest, dann existieren höchstens, behaupte ich, höchstens zwei Elemente, sagen wir ruhig klein S in groß S, oder zwei. Vielleicht noch besser zwei Lösungen in S für die Kongruenz. Ah, ich schreibe schon wieder kleiner, Verzeihung, ich muss mich mehr konzentrieren. Zwei Lösungen höchstens in S für die Kongruenz, x Quadrat, Kongruenz zu diesem gegebenen A, modulo p. Warum ist das so? Na, da spielt jetzt Polynomgedöns eine Rolle. Dass wir hier eine Lösung haben, also ein x, das erfüllt, heißt ja x² minus a ist durch p teilen. Jetzt transportiere ich gedanklich diese ganze Situation in den Körper z modulo pz. Da kann ich ja das a als Vertreter von der Restklasse benutzen. Das heißt, ich stelle mir jetzt vor, ich gucke mir das Polynom x² minus a an, wo jetzt a aber nicht die Zahl a ist, sondern ich denke mir so ein a quer im Körper z modulo pz. Und in diesem Körper hat dieses Polynom höchstens so viele Lösungen, wie der Grad angibt. Also höchstens zwei. Und deswegen finde ich auch höchstens zwei Lösungen für diese Kongruenz. Da schreibe ich jetzt einen Satz hin. Das sind daran. Oh, und tatsächlich würde sich das auch für eine Podcast-Folge eignen. Das hat was mit einer Frage zu tun, die Sie vorhin gestellt haben. Manche dieser Rechnungen kann man ja, wenn man möchte, sich anders vorstellen, indem man nämlich nur einen Faktor in KZ rechnet. Und für die, denen das eher liegt, kann das eine gute Eselsbrücke sein am Anfang, um sich an Kongruenzrechnungen zu gewöhnen. Ich habe Ihre Frage gesehen. Kleinen Moment, ich schreibe mir den Satz zu Ende. Das liegt daran, dass Pronome von A2 im Körper zusammenbasteln, wie das mit den Bildern aussieht, und dann sind wir auch schon fertig. Ja.
Ich wollte nur fragen, was hinter diesem Sei A-Element von S steht, das eigentlich?
Fest. Stimmt, das ist nicht besonders deutlich. Ich nehme ein festes Element und überlege mir jetzt, wie diese Kongruenz lösbar sein könnte. Und dann ist gerade argumentiert, es gibt höchstens zwei Lösungen für die Kongruenz. Wenn es eine gibt, dann ist A automatisch ein quadratischer Rest. Und wenn nicht, dann halt nicht. Das heißt, jetzt zählen wir einfach. Wir haben gesehen, das Bild besteht aus den quadratischen Resten. Die Leute haben mindestens zwei Urbilder, denn in dem Moment, wo ich eins habe, ist das Negative auch eins. Gleichzeitig gibt es aber nur höchstens zwei Lösungen, also müssen immer genau ein Element und sein Negatives die Urbilder sein. So sehen wir, dass jedes Element aus dem Bild und Vieh genau zwei Urbilder im S hat. Und das heißt, dass die Elemente, die nicht im Bild sind, genau die Hälfte der Elemente sein müssen. Also das heißt, die nicht quadratischen Reste sind genau die Hälfte der Elemente. Und daher folgt. Die Anzahl der Elemente ist genau die Hälfte der Anzahl der Elemente in S. Und das ist die Behauptung. Denn man kann ja nur entweder ein quadratischer Rest sein oder nicht. Andere Möglichkeiten gibt es. Ja, wahrscheinlich heute, später nochmal, so ähnlich wieder. Aber dazwischen zeigen wir was anderes. Wir zeigen nämlich die erste Rechenregel für das Legendre-Symbol. Ich möchte vorher einmal gucken, ob es noch Fragen. Oh ja, ja. Ja. Mhm. Quadratischen Reste sind. Nee, nicht welche. Nee, aber das lernen wir später auch noch. Hier zum Beispiel kann man ja schon anfangen zu puzzeln. Wir hatten da oben p gleich 7. 1 ist ein quadratischer Rest, weil ja 1 gleich 1 Quadrat ist. 2 haben wir gerade gesehen, ist auch ein quadratischer Rest. Das heißt, wir haben es schon eingegrenzt. Von den anderen Leuten kann jetzt nur noch einer quadratischer Rest sein und die anderen 3 sind nicht quadratisch. Manchmal kann man sich so rantasten mit Infos und dann kann man das benutzen, um zu sehen, dass man schon fertig ist mit Suchen oder dass vielleicht noch eine Zahl fehlt oder so. Und die nächsten Resultate helfen uns, da noch besser zu werden. Ja, was noch?
Wenn man das manuell tiefen würde, also Englisch, würde es dann reichen,
dass man. Nein, das kommt darauf an, welche Richtung, aus welcher Richtung Sie prüfen. Also nur weil 1 ein quadratischer Rest ist, heißt das nicht, dass minus 1 auch einer ist. Sondern es ist ja umgekehrt so. Wenn mein Bild 1 ist, dann habe ich als Urbilder 1 und minus 1, aber der quadratische Rest ist ja kongruent zu 1, nicht zu den Urbildern notwendigerweise. Also da muss man gucken, aus welcher Richtung man drauf schaut. Und andersrum wird häufig eher ein Schuh draus. Wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich kurz nachdenken, 4. 4 ist ein Quadrat, ist also offensichtlich ein quadratischer Rest modulo 7. Richtig? Und 4 ist kongruent zu minus 3. Also habe ich jetzt meinen dritten quadratischen Rest gefunden. Mit einem kleinen Trick. Oder? Ist es nachvollziehbar, was ich gerade gemacht habe? Ich habe einfach geguckt, was für Quadratzahlen kenne ich, die klein sind und übersichtlich, und wozu sind die kongruent in meiner Menge von Resten, in der ich jetzt gerade suche? Denn ich wusste ja, mir fehlt nur noch einer. Ich hatte ja schon 1 und 2, dann fehlte mir noch einer. Und den habe ich jetzt gefunden, nämlich minus 3. Das heißt, ich weiß, die anderen Leute sind keine quadratischen Reste. Und dazu musste ich nur wissen, dass 4 eine Quadratzahl ist. Ja.
Also nur die Rechnung.
Nur die Rechnung nochmal, okay. Wir hatten diese 6 Zahlen von minus 3 bis 3 ohne 0. Und bei der 1 und bei der 2 wussten wir schon, dass es quadratische Reste modulo 7 sind. Aus Gründen, bei 1 kann man sehen, 1 gleich 1 Quadrat. Bei der 2 habe ich vorhin das Beispiel gemacht, was da unten noch steht. Das heißt, bei den übrigen 4 Zahlen ist jetzt noch eine, die ein quadratischer Rest ist, und wir wussten aber nicht welche. Und dann habe ich einfach ganz naiv gedacht, na, ich gucke mal, 4 ist ja ein Quadrat und 4 kommt da bei diesen Resten selber nicht vor, aber muss ja zu irgendwas kongruent sein in der Menge, weil 4 ja nicht durch 7 teilbar ist. Das heißt, 4 muss bei den anderen Resten vorkommen. Jede Zahl ist zu irgendwas in dieser Menge modulo 7 kongruent, außer sie ist durch 7 teilbar, weil ja 0 der einzige Rest ist, der da fehlt. Das ist der Witz bei diesen Mengen. Man hat alle Reste beim Teilen durch die Zahl irgendwie vertreten, bis auf 0. Das heißt, wenn ich jetzt die Reste andersrum geschrieben hätte, ich hätte ja auch schreiben können 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, das heißt, ich hätte 7 weggelassen und 0, dann würde die 4 da sogar stehen als Quadratzahl. Das ist jetzt hier nicht so, aber stattdessen steht da die minus 3. Und deswegen ist minus 3 ein quadratischer Rest, denn minus 3 ist kongruent zu 4 und das ist ein Quadrat. Das war jetzt nochmal sehr ausführlich. Hat das geholfen?
Ich glaube schon, ja.
Ich glaube schon. Hoffentlich. Einmal drüber schlafen. Dann kommt jetzt die angekündigte Rechenregel, nämlich die Euler-Identität. Die Euler-Identität gibt uns eine Möglichkeit, bei einem Legendre-Symbol einzugrenzen, was das ist. Wir wissen ja, es kommen nur 3 Werte in Frage, 0, 1 oder minus 1. Und manchmal hilft schon so eine einfache Rechnung, um einzugrenzen, kann das zum Beispiel, na gut, 0 kann man sehen in der Regel, aber wenn man jetzt noch zwischen 1 und minus 1 sich nicht sicher ist, aus irgendwelchen Gründen, dann kann man das mit der Euler-Identität normalerweise entscheiden. Denn da steht zwar nur kongruent, aber wenn man da jetzt so eine Potenz von A stehen hat und dann irgendwie ausrechnen kann, wozu die kongruent ist, modulo P, dann kann einem das hier helfen. Und dazu kann ich auch noch Beispiele machen. Aber erstmal schauen wir, was da überhaupt steht. Wir haben eine ungerade Primzahl, P, die heißt jetzt immer P, und wir haben eine Ganzzahl A, das wird auch meistens jetzt so sein in diesem Kapitel, und dann steht hier, dass das Legendre-Symbol A über P, und wir erinnern uns, das ist 0, 1 oder minus 1, kongruent ist zu einer Potenz von A, nämlich A hoch 1/2 mal in Klammern P minus 1, modulo P. Und das bedeutet, dass wenn wir keine Ahnung haben, ob A ein quadratischer Rest ist, modulo P oder nicht, dass wir dann einfach mal diese Potenz auf der rechten Seite ausrechnen können, und wenn das nicht zu aufwendig ist, beziehungsweise wenn wir Hilfsmittel haben, wie Computer oder so, dann können wir ja mal gucken, wozu ist das kongruent modulo P, und dann hilft uns das. Das ist der Witz bei der Euler-Identität, und wir zeigen die, indem wir einfach die verschiedenen Fälle und Möglichkeiten angucken, was bei Legendre-Symbolen so rauskommen kann. Dazu gehe ich mal nach links. Wir gucken uns verschiedene Fälle an, und da kommt dann gleich eine Idee, ich habe es ja schon angekündigt, die so ähnlich ist wie das, was wir gerade gesehen haben, wo wir also Kongruenzen zurückführen auf Polynome in so einem Faktoring oder über einem Faktoring von Z. Das kürze ich dann gleich ein bisschen ab, aber erstmal schauen wir uns den Fall an, wo P ein Teil davon A ist. Das Legendre-Symbol für den Fall, dass P ein Teil davon A ist, ist als 0 definiert. Das heißt, links steht 0. Was steht auf der rechten Seite der Kongruenz? Na, da steht A hoch irgendeine natürliche Zahl. Denn P ist ungerade, das heißt, P minus 1 ist durch 2 teilbar. Das heißt, der Exponent, der da steht, ist natürlich. Und eine ganze Zahl hoch irgendeine natürliche Zahl ist, wenn die Zahl selber durch P teilbar war, auch durch P teilbar. Ne? Wenn P ein Teil von A ist, dann teilt P auch alle Potenzen von A, wenn der Exponent natürlich ist. Ach so, das heißt, dann brauchen wir da nichts zeigen. Auf beiden Seiten steht einfach 0. Riecht für mich nach Fermats kleinem Satz. Z ist eine ganze Zahl, P ist eine Primzahl. Z und die Primzahl sind teilerfremd, denn A und die Primzahl sind ja teilerfremd. Steht hier, weil P kein Teiler von A, das heißt P ist auch kein Teiler von Z. Und dann sagt der Satz, der Konkernal der Kleine, dass das Kongruenz zu 1 ist von P. Und ich schreibe die Nummer dazu, damit Sie nachgucken können, das war Satz 6. Der kleine Satz von Konkernal. Hey, jetzt heißt es, sind schon fertig. Denn hier steht ja, A ist ein quadratischer Rest, das heißt, der Wert des Legendre-Symbols ist dann auch 1. Nur damit wir wirklich den Vergleich da stehen haben. Rechte Seite ist 1, linke Seite ist auch 1. Jetzt erwarten wir wahrscheinlich, denke ich mal, dass der zweite Fall genau der andere ist, wo das Legendre-Symbol den Wert minus 1 annimmt und dann wollen wir hier halt auch auf minus 1 kommen. Das läuft von der Idee her genauso, aber wir benutzen das Argument von da drüben mit den möglichen Lösungen für Kongruenzen. Weil wir das Argument jetzt schon gesehen haben, schreibe ich nur die Idee mit. Wenn Sie wollen, kann ich dann in der Podcast-Folge ausführlich erklären, wie das alles geht, aber es ist die Idee, die wir gerade schon gesehen haben. Und im Buch steht es auch sehr ausführlich. Das heißt, da frage ich Sie gleich, was Sie brauchen, aber natürlich schreibe ich nur, wie wir anfangen. Wenn nämlich A nicht kongruent ist zu einem Element Q, dann ist es ja kein quadratischer Rest. Das heißt, ich fange an mit A und B ist minus 1. Das heißt, A ist kongruent zu einem Element in S außerhalb von U. Und dann kommt die Idee mit der Kongruenz. Diesmal halt nicht x mal k, sondern x hoch k. Und das ist genau wie vorhin. Es gibt höchstens k Lösungen für die Kongruenz x hoch k Kongruenz 1 mod p. Und diese k Lösungen, die sehen wir alle, jedenfalls Modulo P, in der Menge S, wenn wir außerhalb von Q gucken, hier. Da sind alle Lösungen für diese Kongruenz, verzeihen, für minus 1. Ich kann schreiben. Ne, auf minus 1 kommen wir nachher. Aber hier, das stimmt erstmal, für diese Kongruenz gibt es höchstens K Lösungen und für jede Lösung müssten wir einen Repräsentanten finden in der Menge S. Das ist das, was ich sagen möchte. Ich muss mir gleich überlegen, wo ich wische. Deswegen hätte ich das inne. Die Kongruenz x hoch k Kongruenz zu minus 1 dafür. Und das heißt, dass die dann, wenn man diese Kongruenz da ausrechnet, auf minus 1 kommen und das heißt, da kommt auch dasselbe raus. Gleiches Argument, aber für minus 1. Ach, dann muss ich jetzt noch einmal wischen, damit ich das anschreibe. grundsätzlich sogar da eine extra Podcast-Folge bei diesem Übergang zwischen Kongruenzen und Polynomen oder Gleichen und dem Übergang Rechnen Modulo P und Rechnen Faktoren Z Modulo PZ. Denn da kann ich mich hier an diesen Beweisen orientieren, kann diese Ideen nochmal genauer erklären und kann Ihnen aber auch noch verschiedene andere Beispiele zeigen, wie man beim Rechnen so hin und her gehen kann. Denn ich könnte mir vorstellen, dass Sie das hilfreich finden. So, jetzt schreibe ich Ihnen einen Satz an, den ich gerade noch gesagt habe. Moment, ich muss umschalten. Rechts. Die Elemente aus S und U sind dann genau die Lösungen für die Kongruenz x hoch 2 Kongruenz minus 1 mit p. Und daraus folgt, dass das Legendre-Symbol, von dem wir ja in diesem Fall davon ausgegangen sind, dass es minus 1 ist, dass das jetzt kongruent ist zu a hoch k, weil a in diesem Fall ja aus s ohne q kommt, beziehungsweise zu etwas darin kongruent ist. Und auch k ist der Ausdruck auf der rechten Seite. Das ist die Euler-Identität oder Euler-Kriterium heißt es auch manchmal. Und die kann man, wie gesagt, benutzen, um ein Legendre-Symbol auszurechnen, wenn man ansonsten erstmal keine Idee hat. Denn das, was auf der rechten Seite steht, das kann man ja immer ausrechnen. Das ist einfach eine Potenz von der Zahl a, die man da stehen hat. Die Frage ist halt, wie unangenehm es wird. Wie groß wird diese Potenz? Wie unangenehm ist es zu gucken, wozu die Kongruenz ist modulo p? Aber auf jeden Fall hat man da jetzt eine Möglichkeit, das auszurechnen. Machen wir noch ein Beispiel dazu und dann hören wir auch gleich auf. Ich würde sagen, das ist dann gleich ein ganz guter Zeitpunkt, um zu unterbrechen. Und als Motivation nehme ich wieder eine Kongruenz. Und ich hätte jetzt wieder mit einer Gleichung anfangen können, die ich auf eine Kongruenz zurückführe. Sie können immer zwischen Gleichungen, bei denen nur eine Variable quadratisch vorkommt, und solchen Kongruenzen hin und her gehen. Na, bei manchen Bauarten solcher Gleichungen jedenfalls. Und hier ist die Frage, ob man die Kongruenz x² Kongruenz 7 modulo 31 lösen kann. In anderen Worten, also anders formuliert, frage ich, ob 7 ein quadratischer Rest ist modulo 31. Und jetzt sind 7 und 31 noch nicht besonders groß, aber wahrscheinlich schon groß genug, damit wir alle sagen, wir haben keine Lust, das einfach auszuprobieren. Also so lange Quadratzahlen auszurechnen und modulo 31 zu rechnen, bis wir denken, wir hätten die 7 jetzt gefunden, wenn sie da wäre, so ungefähr. Das geht, man kann das zu Fuß machen, aber es macht sehr schnell keinen Spaß mehr. Also überlegen wir uns jetzt einen anderen Weg. Wir versuchen, das Legendre-Symbol 7 über 31 zu lösen. Null ist es nicht, denn 31 ist kein Teiler von 7. Und ob es 1 ist oder minus 1, wollen wir jetzt entscheiden. Wenn Sie gleich eine kleine Preview haben wollen, wie wir das später mit unseren ganzen Rechenregeln ganz leicht ausrechnen können, dann bin ich bereit, Ihnen das zu zeigen, gleich nach diesem Beispiel. Die eine Minute können wir uns nehmen, einfach um Sie zu motivieren, dass wir hier noch weiter Rechenregeln beweisen. Aber erstmal gucken wir zu Fuß, was sagt denn die Euler-Identität? Na, die sagt, dass wir zumindest per Kongruenz ausrechnen können, was 7 hoch 31 minus 1 halbe ist. Also 7 hoch 15, das ist jetzt schon nicht mehr so schön. Aber es gibt ja Tricks. Und dieses Beispiel ist auch dazu da, Ihnen zu zeigen, wie man Tricks entwickeln kann, um schneller Kongruenzen zu sehen. Wenn ich 7 hoch 15 sehe, modulo 31, dann überlege ich mir, was für Vielfache von 31 kenne ich, die nah an Potenzen von 7 sind. Das macht mein Gehirn. So, und jetzt steht hier ein bisschen was dazu. Die erste Potenz von 7, die ich mir angucke, ist die 49. Die ist kongruent zu 18 modulo 31, das ist jetzt noch nicht so hilfreich. Dann könnte ich auf 7 hoch 3 gehen, aber stattdessen mache ich das, was auch häufig algorithmisch gemacht wird. Ich bilde nämlich immer weiter Quadrate. Das heißt, aus dem 7 Quadrat wird jetzt 7 hoch 4 Und jetzt rechne ich nicht wirklich 7 hoch 4 aus, sondern ich habe mir ja schon vorher überlegt, dass das 18 ist modulo 31, also berechne ich 18 zum Quadrat. Das geht gerade noch, das ist 324. Und das ist jetzt lustigerweise modulo 31 kongruent zu 14. Das heißt, wir haben wieder einen schönen, relativ kleinen Rest. Jetzt quadriere ich nochmal. Das heißt, ich bin bei 7 hoch 8. Das ist dann 14 zum Quadrat modulo 31, also 196. Und das ist 10 modulo 31, ist auch irgendwie ganz okay. Und um jetzt in die Nähe von 7 hoch 15 zu kommen, und das war der Gedanke am Anfang, ich bilde Potenzen, sodass ich in die Nähe von 7 hoch 15 komme und 7 hoch 16 ist nah dran. Das ist ja einfach 7 mal 7 hoch 15, die wir haben wollen. 7 hoch 16 ist jetzt also kongruent zu 10 zum Quadrat, also 100. Das ist 7 modulo 31. Und jetzt habe ich insgesamt ausgerechnet, 7 hoch 16 ist kongruent zu 7 modulo 31. Ich will nur 7 hoch 15 haben, also kürze ich eine 7 weg. Und das kann ich verlustfrei tun, weil 7 und 31 teilerfremd sind. Das heißt, mit diesem Trick mit dem Quadrieren und einmal kürzen, bin ich jetzt ziemlich schnell auf 7 hoch 15 gekommen und habe niemals wirklich 7 hoch 15 ausgerechnet, denn wer will das schon? Das heißt also, das Euler-Kriterium sagt mir, dass die rechte Seite meiner Kongruenz 1 ist modulo 31. Dann muss die linke Seite auch 1 sein modulo 31. Und das heißt, das Legendre-Symbol ist 1. Das heißt, ich habe eine Lösung für die Kongruenz. Und dann steht unten noch, wie ich wirklich eine finden kann, indem ich einfach die Kongruenz x² kongruent 7 mod 31 hinschreibe und dann so lange modulo 31 weiterrechne und neue Reste suche, bis ich auf ein Quadrat stoße. Und dann komme ich auf die Lösung 100, also 10 zum Quadrat, und die andere Lösung ist 21 zum Quadrat. Das kann man nachrechnen. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, dann kriegen Sie ein Gefühl dafür, wie das funktioniert und wie man kürzen muss. Manchmal sind negative Reste gut, weil die dann betragsmäßig klein sind und man schneller damit rechnen kann und so. Und ich habe vorhin gesagt, solche Lösungen sind dann nicht eindeutig. Aufgabe für Sie, überlegen Sie sich, wie Sie von der 10 und der 21 auf andere Lösungen kommen können. Und wir haben noch Zeit für ein, zwei Fragen. Sie waren zuerst.
7 hoch 16 ist gleich Kongruenz zu 7 mod 31. Das, okay, wie kommst du der 15? Das ist also 1. Also die haben zwar
kürzt. Ich kürze mit 7. Wenn ich bei 7 hoch 16 eine 7 wegkürze, habe ich 7 hoch 15. Wenn ich bei der 7 auf der rechten Seite eine 7 wegkürze, habe ich 1.
Ich dachte 0, aber ja, das ist 7.
1. Das ist der gleiche Trick. Das ist lustig, die Frage kam jetzt schon mehrfach. Das ist immer dasselbe. Wenn da sowas steht und wir das wegkürzen und das dann quasi ganz weggeht, denken wir uns immer so ein mal 1 dazu.
Ja, das ist ja nicht addieren, weil dann wäre es nur...
Genau, es ist multiplizieren. Richtig. Genau. Ich habe aber noch eine Hand gesehen. Ja.
Wenn wir aus der 31 eine 35 machen würden, dann wäre es
0. Können wir aus der 31 eine 35 machen und immer noch ein Legendre-Symbol hinschreiben, ein sinnvolles? Was ist die Voraussetzung an die Zahl unten im Legendre-Symbol? Ja? Das ist eine Primzahl. Es ist 35 eine Primzahl. Nein. Also schade. Geht mit dem Jacobi-Symbol. Wenn Sie das interessant finden, Zahlentheorie-Vorlesung, da machen wir Jacobi-Symbole. Da kommt das. Okay. Wollen Menschen jetzt noch sehen, wie wir mit unseren Rechenregeln später das ganz leicht ausrechnen können? Sollen wir das noch machen? Ja. Okay. Ganz schnell. Das quadratische Reziprozitätsgesetz, das Tolle, das wir später beweisen, sagt uns, dass wir hier oben und unten vertauschen können, weil wir hier zwei Primzahlen haben und die beide ungerade sind und die verschieden sind. Das heißt, mit QR machen wir daraus 31 modulo 7. Jetzt überlege ich mir, kann ich die 31 modulo 7 irgendwie verschönern, also kleiner machen, was für Vielfache von der 7 sind da in der Nähe. Mir fällt sofort die 28 ein. 31, also 28 ist durch 7 teilbar, das heißt 31 ist kongruent zu 3 von 28. Ich hoffe, ihr habt das richtig gemacht. Dann habe ich das. Das kann man jetzt wissen. So kleine Symbole weiß ich, aber ich rechne zu Ende. Das heißt, jetzt mache ich nochmal das Gleiche. Ich drehe oben und unten um. Aber Vorsicht! Ah, ich habe hier gerade auch schon einen Fehler gemacht. Sehen Sie? Ich muss mich auch konzentrieren. 7 und 31 haben beide beim Teilen durch 4 den Rest 3. Wenn ich da vertausche, muss ich darauf achten, dass das Vorzeichen sich ändert. Das habe ich hier gerade vergessen. Das ist also einmal... mal das. Das heißt, da haben wir minus 1 mal 3 über 7. Und das ist mir jetzt aufgefallen, bei 3 und 7, weil ich da sofort gesehen habe, dass die beide dann teilweise 4 bis 3 haben. Bei der 31 habe ich es am Anfang übersehen. Gut, dass ich das hier noch gemerkt habe, das ist richtig. Bei 3 über 7 tausche ich nochmal, aber wieder ändert sich das Vorzeichen wegen Kongruenz Modulo 4. Das gehört einfach zu den Rechenregeln beim quadratischen Reziprozitätsgesetz, das sehen wir dann später. So, also habe ich jetzt nochmal einen Faktor minus 1. Und dann darf ich nochmal tauschen, und so komme ich 7 über 3. Das geht weg. 7 über 3 kann ich ersetzen durch 1 über 3, weil der 7 beim Teilen durch 3 den Rest 1 lässt. Und jetzt habe ich hier nur noch die Frage stehen, ob 1 ein quadratischer Rest von 3 ist. Und die Antwort ist, ja natürlich, denn 1 ist ja eine Quadratzahl und nicht durch 3 teilbar. Also es ist 1. Also haben wir auf anderem Wege das gleiche Ergebnis erzielt. Das Legendre-Symbol ist 1. Ja, die Kongruenz ist lösbar. Und ich überlasse es Ihnen zu entscheiden, ob Sie den Weg dort mit den Potenzen schöner finden oder diesen Weg, wo wir Rechenregeln für Legendre-Symbole verwendet haben. Und warum die so funktionieren, das sehen wir in der nächsten Vorlesung. Und ich mache ganz viele Podcasts.